UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
Frieden und Sicherheit, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern, sowie Respekt gegenüber den Menschenrechten zu erreichen, diese drei Bereiche stellen sozusagen die drei Säulen der Mission der Vereinten Nationen dar. Der Begriff Menschenrechte wurde dabei 7-mal in der UN-Charta der Vereinten Nationen, damit im Gründungsdokument, erwähnt. Die Förderung und der Schutz von Menschenrechten gilt damit als Leitprinzip der Organisation. Mit der Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte rückte der Menschenrechtsschutz bereits ab 1948 in den Bereich des internationalen Rechts. Seitdem arbeitet die Organisation mithilfe verschiedener Rechtsinstrumente und auch Aktivitäten vor Ort für den Schutz der Menschenrechte weltweit.
Vielen Dank, Franzi, für das Intro. Genau das wollen wir zum Anlass nehmen, um heute über das Thema Menschenrechte zu sprechen und die von dir bereits erwähnte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 verabschiedet wurde, ist auch der Anlass, um jährlich den Internationalen Tag der Menschenrechte zu begehen. Und vor diesem Hintergrund möchten wir mit Dr. Sören Stapel heute, wie gesagt, zum Thema Menschenrechte sprechen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Governance im Mehrebenensystem an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er leitet dort das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt Überlappender Regionalismus in Afrika, Amerika, Asien und Europa und war davor unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kollegforschungsgruppe The Transformative Power of Europe und an dem Sonderforschungsbereich SFB 700, Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit, an der Freien Universität Berlin. Er war auch als Postdoktorand an der School of Global Studies an der Universität Göteborg tätig und hat darüber hinaus im Jahr 2016 promoviert, und zwar zu Diffusionsprozessen zwischen Regionalorganisationen im Bereich des Schutzes und der Förderung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Herzlich willkommen, Sören, in unserem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben dir zu danken. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Und Franzi, wir haben ja ein paar Fragen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du vielleicht anfangen möchtest.
Ich würde gleich anfangen. Ja, hallo Sören, wir freuen uns, dass du da bist, und ich würde jetzt einfach einsteigen mit unserer Startfrage. Und es ist ja so, dass wenn man heute von Menschenrechten spricht, meint man ja damit fundamentale Rechtsansprüche, also des Menschen im Singular, die für jedes einzelne Menschenleben maßgeblich sein sollen und die uns dann irgendwie in politischen Deklarationen, in nationalstaatlichen Verfassungen und auch internationalen Verträgen als natürlich, als angeboren oder auch unverlierbar anerkannt oder zuerkannt werden. Und damit gelten ja Menschenrechte für jeden Menschen weltweit im Sinne eines Gleichheitsaspektes. Und es darf keine Unterscheidung nach Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Herkunft, politischer Überzeugung oder auch aus anderen Gründen getroffen werden. Und wie würdest du denn Menschenrechte definieren oder auch kategorisieren? So.
Ich glaube, du hast es gerade ganz gut auf den Nagel schon auf den Kopf getroffen. Ich denke auch, dass man Menschenrechte ganz gut definieren kann als so die Summe von bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, von mir aus auch kulturellen und kollektiven Rechten, die entweder in nationalstaatlichen Verfassungen verankert sind oder die in internationalen Instrumenten oder regionalen Instrumenten verankert sind. Ich glaube, so im Kern, und das ist das Wichtige, das muss man unterstreichen, geht es hierbei immer um Rechte, die den Einzelnen gegenüber Übergriffen des Staates, der Regierung schützen. Und ja, ich glaube, das ist so zentral. Ich glaube, was man auch unterstreichen muss, ist so einerseits sind das Menschenrechte und dann gibt es aber auch noch den internationalen Schutz von Menschenrechten. Ne? Und das ist so eine schöne Idee, dass man einerseits natürlich innerstaatlich die Chance hat und den Schutz gegenüber Übergriffen der eigenen Regierung hat, aber gleichzeitig mit dem internationalen Schutz der Menschenrechte auch dafür gesorgt wird, dass wenn es vor Ort nicht klappt, wenn vor Ort die Regierung eben Rechte nicht schützt, dass man dann auch anderswo hingehen kann, sei es eben die Vereinten Nationen oder regionale Organisationen.
Und damit auch die Frage nach dem Warum, also warum sind die Vereinten Nationen dann in diesem Feld aktiv, würdest du dann, ich hab ja gerade schon gesagt, 7-mal steht es in der Charta drin, so eine Art Leitprinzip oder weil du sagtest, dass man geht woanders hin, also in dem Sinne geht man zum Beispiel zu den Vereinten Nationen oder die sind der Ansprechpartner, oder warum würdest du sagen, sind sie so aktiv im Feld der Menschenrechte?
Na, ich denke, einerseits muss man unterscheiden, warum das denn damals in der Charta schon gerade landet ist. Also wir reden ja im Jahr 1945, Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist in der Charta der Vereinten Nationen, also im Grundlagendokument, 7-mal auf Menschenrechte verwiesen. Das ist ja nicht natürlich so gewesen davor. Also auch, natürlich gab es schon Bestrebungen, irgendwie Menschenrechte international zu verankern, in der Zwischenkriegszeit, aber auch noch sogar vor dem Ersten Weltkrieg. Aber dass es dann 1945 möglich wurde, ich denke, muss man ganz klar vor dem Hintergrund der Gräueltaten des neuen Nationalsozialismus sehen. Also ne, in dem Moment, wo dann aufgedeckt werden konnte, was das Hitler-Regime in Deutschland ja, Menschen bestimmter Gruppen angetan hat in Form von Holocaust, Shoah, aber auch als Gräueltaten gegenüber anderen Minderheiten. Das war, glaube ich, so der Impetus. 1945 nochmal darüber nachzudenken, nie wieder wollen wir so etwas zulassen in dieser Welt. Und deswegen eben in der international global tätigen Organisation sollte ganz explizit der Menschenrechtsschutz dort irgendwie verankert werden. Also das ist, glaube ich, so der Impetus. Warum die UN und heute noch so stark in diesem Themenfeld arbeitet, hat eigentlich ganz klar damit zu tun, dass es weiterhin einfach Probleme im Menschenrechtsschutz gibt. Wir alle kennen Geschichten. Allein im letzten Jahr haben wir uns, glaube ich, über Hongkong unterhalten. Wir haben uns über die Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien aufgeregt, die Black Lives Matter-Bewegung in den USA. Also Themen von Freiheitsrechten, Übergriffe des Staates gegenüber Einzelnen, das finden sich in verschiedenen Teilen der Welt. Das ist auch heute noch ein massives Problem. Menschenrechte werden nicht überall geschützt und deshalb bedarf es internationalen Schutz. Nämlich dann, wenn, wie ich schon gesagt habe, die einzelnen Regierungen Menschenrechte verletzen, dann muss jemand eingreifen können, zumindest unterstützen können.
Wie du jetzt gerade schon ausgeführt hast, Sören, also wir sehen einfach, dass das Feld des Menschenrechtsschutzes, also es hat eine relativ weit zurückreichende Historie, zumindest aus unserer Perspektive, über 70 Jahre. Aber wir sehen eben heute auch, also das fand ich gerade interessant an den Beispielen, die du genannt hast, das ist kein Thema, das man irgendwie einfach abtun kann, dass es irgendwie die westlichen Staaten oder die Industriestaaten oder wie auch immer die weiterentwickelten Staaten nicht betreffen würde, Black Lives Matter-Bewegung in den USA und so weiter. Und wir sehen also, dass es viele Probleme in diesem Bereich auch heute noch gibt. Und wenn wir jetzt den Blick in das UN-System hineinwerfen, finde ich zumindest, wenn ich habe mich natürlich auch dazu ein bisschen belesen, wenn man sich das anschaut, dass das doch recht kompliziert ist und dass es eine ganze Reihe von Gremien oder Institutionen gibt, die innerhalb der Vereinten Nationen sich mit dem Themenfeld Menschenrechte bzw. Schutz der Menschenrechte beschäftigen. Und kannst du uns vielleicht ein bisschen Erhellung bringen darüber, wer da was zu sagen hat oder welche Zuständigkeiten bestehen, wer die zentralen UN-Gremien sind, die sich da mit diesem Themenfeld beschäftigen?
Ich kann es versuchen, ja. Ich denke, dass also ja, das ist ein System, das aus verschiedensten Organen besteht, die verschiedentlich rechtlich abgesichert, abgelagert sind. Um das zu verstehen, muss man, glaube ich, einfach nur den Hintergrund sehen. Wir haben vor 70 Jahren eben oder 72 Jahren mittlerweile, wo die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Über die 70 Jahre hat sich das natürlich das Menschenrechtsregime weiterentwickelt. Neue Themen kamen hinzu, also ne, zu diesen grundsätzlichen Fragen von Grundrechten, bürgerlichen und politischen Freiheitsrechten kamen dann auch die Aspekte um wirtschaftlich, soziale, kulturelle Rechte, aber auch Kollektivrechte, Antidiskriminierung, Fragen von Frauenschutz und Antidiskriminierung von Frauen. Also all diese Themen wurden über Zeit weiterentwickelt und das findet sich dann eben in verschiedensten internationalen Verträgen wieder, die dann dazu führen, dass es ein recht tatsächlich komplexes System an Organen und Vertragswerken gibt. Ich glaube, wir müssen im ersten Schritt unterscheiden, das, was wir alle kennen, das ist die allgemeine, also ich hoffe, viele kennen oder kennen sollten, ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die, wie ich schon gesagt habe, 1948 verabschiedet wurde. Das ist aber nur eine Erklärung. Das heißt, dieses internationale Vertragsdokument hat gar keine rechtlich bindende Wirkung. Es war eine Absichtserklärung. Dann 20 Jahre später, so in den 70er Jahren, kamen dann eben die beiden Pakte hinzu. Das eine ist der Zivilpakt, also wo es um bürgerliche und politische Rechte ging, und das andere der Sozialpakt, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Da wurden dann eben international verpflichtende oder rechtlich bindende Dokumente geschaffen. In dem Moment, wo ich also diesen Vertrag unterzeichne und ratifiziere, ist der jeweilige Staat, Vertragspartnerstaat, an diese dort gesetzten Richtlinien, Standards, Normen gebunden. So, und dann gibt es eine ganze Reihe an diesen zusätzlichen Verträgen, die über die Jahre geschaffen wurden. Wir könnten jetzt alle, ich glaube, es sind 10 Stück in der Zahl, ohne da im Einzelnen einzugehen, aber es wurden beispielsweise eine Anti-Folter-Konvention geschaffen, die Kinderrechtskonvention, die Konvention für Rechte von Menschen mit Behinderungen. Über die Jahre hat sich also da eine ganz, ganz ausdifferenziertes Regime entwickelt. Darüber hinaus gibt es dann verschiedene Organe, die dafür zuständig sind, all diese Standards zu verhandeln, einzuhalten, darüber zu diskutieren, dass Staaten, die im Zweifelsfall hier Rechte nicht geachtet haben, dass die herangezogen werden können. Und dann gibt es eben, ach Gott, natürlich die zentralen Organe der Vereinten Nationen, die dafür zuständig sind. Die Generalversammlung, im Sicherheitsrat werden auch mal Menschenrechtssachen besprochen. Aber es gibt natürlich auch spezifische politische Organe, die sich explizit damit auseinandersetzen, Menschenrechte zu achten, zu diskutieren, zu schützen. Ja, das ist einerseits der Menschenrechtsrat und auch das Hochkommissariat für Menschenrechte. Das ist so ein, das sind zwei Organe, kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und dann gibt es noch sogenannte Vertragsorgane. Das heißt, für alle diese einzelnen Konventionen, die über die vergangenen 70 Jahre geschlossen wurden, gibt es dann einen Ausschuss oder ein Gremium, die sich irgendwie explizit damit auseinandersetzt, ob und inwiefern die beteiligten Staaten sich an die dort gesetzten Regeln halten. Also beispielsweise der Ausschuss gegen Folter, der Ausschuss gegen Rassendiskriminierung, der Ausschuss für die Rechte von Kindern.
Ja, vielen Dank erstmal für die Ausführung. Ich würde gerne nochmal so einen halben Schritt zurück machen sozusagen, weil ich glaube, dass das für die Zuhörer und auch für mich ist das dann immer wieder interessant, die verschiedenen Dynamiken zu sehen. Also wenn wir nicht auf die einzelnen Kommissionen schauen, die Vertragswerke quasi betreuen, sondern nochmal auf die Hauptorgane der Vereinten Nationen. Und du hattest jetzt schon den Sicherheitsrat angesprochen, die Generalversammlung, der Wirtschafts- und Sozialrat spielt auch noch eine Rolle. Und da ist es, glaube ich, oder was ich mir vorstelle oder in meiner Wahrnehmung, wie ich auch dann entsprechende Nachrichten oder Fälle und das allgemeine politische Geschehen verfolge, dass wir mit dem Sicherheitsrat ja ein Gremium haben, das im Gegensatz zu den beiden anderen, die ich gerade genannt habe, völkerrechtlich bindende Beschlüsse fassen kann mit seinen Resolutionen. Und dass das natürlich schon quasi eine sehr deutliche Aussage ist, wenn der Sicherheitsrat sich zu einem bestimmten Konflikt äußert und dabei den Menschenrechten in irgendeiner Art eine gewichtige Rolle einräumt, beispielsweise wenn es um den Schutz von Zivilisten geht in Konflikten oder auch die Rolle von Frauen und so weiter, gibt es ja verschiedenste Fälle. Und andere Gremien innerhalb der Vereinten Nationen sind nicht in der Lage, wenn ich richtig informiert bin, solche bindenden Beschlüsse zu verabschieden. Also auch die Generalversammlung, auch der Wirtschafts- und Sozialrat oder beispielsweise der Menschenrechtsrat, den du, glaube ich, auch schon angesprochen hast, können das nicht, richtig?
Ja. Also so rechtlich bindende Beschlüsse können tatsächlich nur durch den Sicherheitsrat getroffen werden. Natürlich kann es irgendwie zu Verhandlungen, Auseinandersetzungen um Menschenrechtspraktiken in allen anderen Gremien kommen.
Und lässt sich aber jetzt darin, also können wir sagen, dass ein Gremium oder lässt sich sagen, dass ein Gremium das zentrale Gremium für das Thema Menschenrechte ist oder muss man sich das wirklich so komplex vorstellen, also mir ging es persönlich zumindest so, als ich mich dazu belesen habe, dass ich eben dachte, okay, da ist jemand zuständig, da ist jemand zuständig, du hast das Hochkommissariat noch angesprochen für Menschenrechte. Also lässt sich da eine Struktur erkennen, sozusagen? Gibt es so ein Gremium, das das Hauptgremium ist und andere, die sich nachrangig dann sozusagen mit den Menschenrechten beschäftigen?
Also ich teile zumindest erstmal deine Einschätzung, dass von aus betrachtet wirkt es als ein sehr komplexes, schwer zu durchdringendes Konstrukt an verschiedensten Organen und rechtlichen Dokumenten. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das eben kurz so im Staccato-Akt dargestellt habe, dass viele Menschen dann doch eher abgeschreckt sind von der Wust an Informationen, einfach weil es sich so ausdifferenziert entwickelt hat über die letzten 70 Jahre. Ich tue mich ein bisschen schwer zu eruieren, ob und welches Gremium hier tatsächlich an zentraler Stelle sitzt. Ich denke, sie haben alle unterschiedliche Aufgaben, die wichtig sind, um Menschenrechte zu schützen. Klar könnte man jetzt beispielsweise, das haben wir kurz andiskutiert, wenn es darum geht, rechtlich bindende Standards zu definieren, durchzusetzen, dann sind wir ganz schnell beim Sicherheitsrat und sagen, na, da liegt die Autorität, also die können Entscheidungen treffen und im Zweifelsfall auch durchsetzen. Die anderen können tatsächlich das eher nicht. Andererseits würde ich schon sagen, dass der Großteil der Arbeit ja tatsächlich in der Menschenrechtskommission stattfindet und auch in natürlich den ganzen Vertragsorganen, weil dort wird en Detail aufgearbeitet, ne, inwiefern Staaten sich an Menschenrechtsstandards halten, mit Empfehlungen, tatsächlich Umsetzungshilfen und Ideen, wie diese Staaten sich noch besser an Menschenrechtsstandards, die ja vereinbart sind, halten können. Also ich weiß nicht, ob das das ist eine klassische politikwissenschaftliche Antwort. Das ist eine Ja-Nein, kann man so oder so sehen. Ich denke, man darf nicht nur auf wer hat die rechtlich bindende Bindungsmöglichkeit, sondern wo wird tatsächlich über Menschenrechte gesprochen, wo werden diese Ziele konkretisiert, ausdiskutiert, vielleicht sogar aber auch progressiv weiterentwickelt.
Und wenn wir dann da mal so den nächsten Schritt gehen zur Umsetzung und gerade zum Basisdokument, also zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die ja da irgendwie das Problem aufdrängt, dass ja dieser Anspruch zwischen oder die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist da ja sehr groß, ne, des internationalen Menschenrechtsschutzes. Es gibt diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte, aber das ist ja vielmehr so ein Ideal, also keine verbindliche Rechtsquelle. Da, Steve hat es gerade schon angeschnitten, nicht vom Sicherheitsrat entschieden und damit halt keine verbindliche Rechtsquelle des Völkerrechts, weil eben von der Vollversammlung der Vereinten Nationen und damit diese kann kein Völkerrecht schaffen. Es ist also eher so ein Idealbild, was man geschaffen hat, gesagt hat, okay, wir haben hier die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wir haben uns darauf geeinigt, sind die zentralen Rechte, die jedem Menschen sozusagen zustehen oder die jeder Mensch hat, gleich welcher Herkunft, politischer Überzeugung oder welcher Dinge auch immer, eher ja, Ethnie oder Geschlecht. Und das ist dieses Idealbild, was wir haben. Und wie kann man das aber dann umsetzen? Ne? Das ist ja so ein bisschen die Kritik auch daran, oder? Man hat zum einen dieses tolle Dokument, wo man sagt, alle halten sich dran, weil alle haben es zusammen beschlossen. Aber am Ende sitzen dann im Menschenrechtsrat eben auch Länder, an denen man maßgeblich auch Kritik üben kann, weil sie eben gerade diese Menschenrechte in ihrem eigenen Land eben nicht umsetzen, auch wenn es diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte gibt. Wie würdest du das bewerten? Also diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Ich denke, die ist auf jeden Fall gegeben. Ich habe da eine sehr differenzierte Meinung für, weil ich glaube, einerseits, dieses Dokument hat im Grunde so einen sprachlichen Rahmen geschaffen, wie, also dieses Dokument, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, hat ja im Grunde den sprachlichen Rahmen geschaffen, wie wir über internationalen Menschenrechtsschutz reden können. Dass wir heute dieses Thema überhaupt anfassen, hat sehr stark damit zu tun, dass sie damals 1948 das Dokument verabschiedet haben. Also ich denke, wenn wir über Effektivität oder Implementation, ne, dass man durchaus anerkennen muss, dass allein auch rechtlich nicht bindende Dokumente dafür sorgen, dass man einen anderen Diskursrahmen hat, dass man anders über Themen sprechen kann. Das ist so, was ich immer wieder unterstreichen möchte, einfach, weil sonst die Kritik sehr harsch ausfallen kann, sehr pessimistisch. Es ist tatsächlich so, dass wir auch heute, 70 Jahre später, das ist schon zwei, dreimal angesprochen, natürlich Menschenrechte in viel zu oft in viel zu verschiedenen Orten noch immer nicht geachtet werden. Und dann schon die Frage ist, dann haben wir also dieses schöne Dokument, das aber tatsächlich ja, keinerlei Bindung, keinerlei Verbesserung schafft. Und ich frage mich da, also das kann man so hinnehmen, das ist eine sehr pessimistische Hinwendung. Ich denke, dass das auch in Teilen des wissenschaftlichen Diskurses so geteilt wird. Ich würde aber gleichzeitig sagen, wir wissen ja gar nicht, wie die Welt aussehe ohne diese Menschenrechtsverträge. Also wenn es die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht gäbe, die anderen verschiedenen Vertragsdokumente, würde der Menschenrechtsschutz heute besser sein oder schlechter? Ist es nicht gerade so, weil es diese Dokumente gibt, dass wir letztlich zumindest einiges an Leid haben verhindern können? Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und die Frage ist halt dann auch, ne, was nehmen wir so als Ankerpunkt des Vergleiches? Und natürlich muss man sagen, auch heute sind die Zahlen noch schlecht. Ne? Also Journalistinnen werden in verschiedensten Teilen der Welt bedrängt von staatlicher Repression, wie drangsaliert. Ne? Versammlungsrechte, Freiheitsrechte werden begrenzt. Aber all das muss man irgendwie auch gegenüberstellen zu, wie hätte es sein können, was wäre irgendwie möglich gewesen oder wie würde die Welt heute aussehen. Ich denke, wenn man irgendwie allein, weiß ich nicht, 100.000 Versammlungen mehr ermöglicht hat dieses Jahr oder wenn es 1 Million sind, dann hat man ja auch ein bisschen was erreicht. Also so ganz pessimistisch mag ich nicht rangehen, aber na klar, es hängt daran, dass Staaten sich weiterhin nicht an Rechte halten oder an gesetzte Standards, dass sie weiterhin Menschenrechte missachten.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es dieser normative Schwung ist, der da auch mitschwingt, ne? Dass man sagt, okay, man hat sich auf was geeinigt und das gilt für alle. Und klar gibt es dann vielleicht die Schurkenstaaten, wie du sagst, die sich nicht daran halten. Aber wie würde es denn aussehen ohne? Ne? Was hätte man dann überhaupt für eine gemeinsame Grundlage? Und es gibt ja auch gerade im Menschenrechtsrat auch Bestrebungen, das zu verbessern oder die Staaten so ein bisschen anzuhalten, ja, anzuhalten kann man nicht, aber zumindest zu dokumentieren, wer sich denn nicht daran hält. Ne? Es gibt diese allgemeine periodischen Überprüfungsverfahren, dass man sagt, okay, man kann ganz klar auflisten, welche Staaten denn die sind, die sich nicht dran halten. Und alleine das, ohne zu sanktionieren, ist ja auch ein Symbol, dass man sagt, okay, aber hier gibt es noch Probleme und das löst ja dann auch was aus irgendwie.
Ja. Total, also das würde ich auch unterschreiben. Ich würde sogar noch ergänzen, also dass Schurkenstaaten Menschenrechte nicht achten, ich glaube, das ist allgemein bekannt. Da können wir die Fälle einzeln, wir kennen die prominenten Fälle auf jeden Fall. Ich würde aber auch gerne nochmal unterstreichen, dass selbst die Staaten, die im weitesten Sinne als menschenrechtsachtende Staaten, immer wieder auch in diesen Überprüfungsverfahren irgendwie darauf hingewiesen werden, dass auch bei ihnen auch die Menschenrechtspraktiken nicht immer funktionieren. Das könnte man am Beispiel Deutschland machen, insbesondere mit Blick auf die Umsetzung der Kinderrechtskonvention, der Konvention zur Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderung. Ja, und ich habe in Schweden gelebt, da war das auch ein großer Diskurs, wie man eben sich trotz des Fortschrittes immer weiter auch verbessern kann. Und ich denke, dass da eben vor allem auch die verschiedenen Organe und die Vertragswerke und die Diskussionen darüber, was es bedeutet, bestimmte Rechte zu schützen, dass allein über diesen Diskurs man sich auch weiterentwickeln und das Sachen noch verbessern kann. Es ist nirgendwo so, dass die Menschenrechtslage perfekt ist, sondern es geht immer darum, wie man sich noch weiter verbessern kann.
Ich würde gerne den Punkt, den ihr beide gerade gemacht habt, nochmal aufgreifen. Also das eine ist, wir sehen ja, dass das Feld der Menschenrechte so ein softer Politikbereich ist. Es gibt wenig Sanktionsmöglichkeiten. Also da komme ich gleich noch ausführlicher drauf zu sprechen. Und gleichzeitig sehen wir aber, also wir haben verschiedene Vertragsdokumente beziehungsweise verschiedene Deklarationen, die so ein Grundgerüst sozusagen oder auch so eine Auflistung von Menschenrechten sicherstellen. Ich habe auch gelesen, man nennt die zwei Pakte und die allgemeine Erklärung ist die internationale Charta der Menschenrechte, also so der grundlegende Framework sozusagen, wenn man sich diesem Thema annähert. Und obwohl es eben in vielen Bereichen mir fällt kein anderes Wort ein, über softe Mechanismen geregelt ist. Und sehen wir eben trotzdem, dass es leichte oder leichte Kontrollmöglichkeiten gibt, gerade auch um diesen Diskurs am Laufen zu halten. Und auch so wie ich das verstehe und lese, Sören, das, was du gerade gesagt hast, ist eben, dass überhaupt ein Diskurs stattfindet, ist eigentlich vielleicht sogar die zentrale Errungenschaft, gerade weil da ja auch noch ins Spiel kommt, dass im Feld Menschenrechte es ja häufig um Angelegenheiten innerhalb von Staaten geht und das ja doch was Besonderes ist sozusagen, dass man sich auf internationaler Ebene mit den Belangen von Menschen innerhalb von anderen Staaten beschäftigt, obwohl der Staat selbst eigentlich da sozusagen die Hauptverantwortung trägt. Und Franzi, du hattest jetzt schon das Universal Periodic Review angesprochen. Und da gibt es ja noch eine ganze Reihe von weiteren Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, Sören, ob du da was vorbereitet hast, ob wir ein bisschen über die Kontrollmöglichkeiten oder Kontrollinstanzen sprechen könnten, die es in dem Feld noch gibt.
Ja, du meinst die verschiedenen Berichtsverfahren und die Staatenverfahren?
Genau. Okay.
Ja, da kann ich gerne noch ein bisschen was zu sagen. Also ich denke, was ich gerne nochmal unterstreichen wollte, das hat mir eben schon zweimal angerissen, ist tatsächlich die Möglichkeit, die diese Menschenrechtsverträge bieten, Staaten zumindest rhetorisch dafür zur Rechenschaft zu ziehen, was sie denn nicht achten. Und das bezieht sich natürlich einerseits auf das zwischenstaatliche Verhältnis, aber gleichzeitig auch natürlich für die Rolle von beispielsweise Nichtregierungsorganisationen oder Zivilgesellschaft vor Ort, die ja diese internationalen Verträge und die vor allem von den Staaten ratifizierten, unterzeichneten Verträge nutzen können, um die eigene Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, beispielsweise mit Blick auf fundamentale Freiheitsrechte. Gut, dann würde ich dir auch zustimmen, dass wenn man eigentlich über internationales Recht denkt und wie man irgendwie Staaten dazu bringen kann, sich an dieses Recht zu halten, dann fallen ganz oft Gedanken wie Sanktionen, vielleicht auch militärische Interventionen oder ähnliches. Das alles gibt es im Menschenrechtsschutz nicht wirklich. In den Vertragsdokumenten sind unterschiedliche Verfahren benannt, wie man überprüfen kann, dass die Staaten sich tatsächlich an diese Gesetzenrechte haben. Und da gibt es einerseits das Berichtsverfahren. Im Grunde muss also jeder Staat, der ein solches Vertragsdokument wie die beiden Pakte oder auch das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau unterzeichnet haben, müssen über Fortschritte Bericht erstatten. Das passiert halbwegs regelmäßig in den entsprechenden Gremien, in den Vertragsorganen. und oder auch im Menschenrechtsrat. Darüber hinaus gibt es noch sogenannte Beschwerdeverfahren. Es gibt die Möglichkeit eines Individualbeschwerdeverfahrens und des Staatenbeschwerdeverfahrens. Allerdings sind die nicht in allen Vertragsdokumenten verankert. Also es musste damals mitverhandelt werden, ob diese Arten von Beschwerdeverfahren ja Teil des Vertragswerkes sind. Individualbeschwerdeverfahren heißt, dass ich als Einzelner natürlich irgendwie dafür Sorge tragen kann, dass der Staat, der meine Menschenrechte verletzt, dafür zur Rechenschaft bzw. zur Bericht, also wie kann man das nennen? ja. Rechenschaft wird ja nicht gezogen, es ist ja kein Gerichtsverfahren, aber dass man eben das anerkennt, dass es hier zu Menschenrechtsverletzungen kam. Und das Staatenbeschwerdeverfahren bedeutet einfach zwischen zwei Staaten, dass man eben einen Partnerstaat, einen oder Vertragsstaat auch dafür zur Rechenschaft ziehen kann. Wiederum über das Zwingen zur Offenlegung der Menschenrechtspraktiken, der Verletzungen oder eben.
Vielen Dank. Ich finde, das gibt der Sache eben schon noch eine andere Dynamik, wenn man oft liest oder hört, genau wie ich das eben auch selber gesagt habe, dass es wenig Sanktionsmöglichkeiten gibt, aber es eben doch schon ein ganzes Gerüst eigentlich oder so eine ganze Palette an möglichen Kontrollmechanismen gibt, wie gut oder schlecht die dann auch funktionieren. Ich habe auch gelesen, die Berichte werden natürlich von den Staaten selbst verfasst und dann ist natürlich die Frage, ein Staat, der vielleicht Dinge verbergen möchte, inwieweit er die dann offenlegt oder nicht, das ist dann nochmal vielleicht eine zweite oder eine nachrangige Frage, die damit reinspielt. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch noch, habe ich gelesen, Mechanismen wie Untersuchungen, also dass beispielsweise der Menschenrechtsrat oder auch die Generalversammlung, wenn irgendwie Unstimmigkeiten oder Auffälligkeiten, wie auch immer man das nennen möchte, zutage treten, dass man dann eine Untersuchung initiieren kann in dem jeweiligen Land, aber auch das nur mit Zustimmung des jeweiligen Landes. Also auch hier wieder ein Kontrollmechanismus, der aber irgendwie doch auch begrenzt ist, sozusagen in seiner Funktionsweise.
Ja, ich denke, man kommt hier nicht um die Probleme herum, die generell im internationalen System, vielleicht auch im UN-System einfach angelegt sind. Die Zustimmung der Staaten ist die Grundvoraussetzung, dass man hier agieren kann. Also die Souveränität der einzelnen Staaten wird irgendwie geachtet werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer auch eine Aussage, wenn man Experten nicht ins Land lässt. Also wohl wissend, dass eventuell der Bericht nicht so positiv ausfallen wird, ist das immer noch ja, das Bekenntnis. Also man muss dann schon irgendwie die Hosen runterlassen und sagen, nee, wir können die Leute nicht reinlassen. Wir können nicht dieses eine bestimmte Thema oder irgendwie die Praxis in einem bestimmten Ort hier zum Thema der internationalen Auseinandersetzung machen, wollen das nicht. Und das macht man natürlich nicht, wenn man weiß, dass man noch die Menschenrechte verletzt hat, weil so holt man sich natürlich wiederum die Kritik ins eigene Land.
Aber das birgt ja dann im nächsten Schritt auch die Gefahr der Eskalation, ne? Also gerade wenn wir dann an humanitäre Intervention denken und sagt, okay, Souveränität als Recht des Staates, ja, aber Souveränität wird ja auch neu interpretiert als Verantwortung des Staates gegenüber seiner Bevölkerung. Du hattest das vorhin angesprochen. Und wenn der Staat dieser Verantwortung nicht mehr gerecht wird und die humanitäre Notlage dann als zu groß eingeschätzt wird, gibt es ja damit dann auch dem Sicherheitsrat das Recht, dann doch zu intervenieren oder zumindest zu mandatieren, dass interveniert wird. Und somit ist es ja dann sozusagen eher ratsam, die Leute ins Land zu lassen und die Menschenrechtslage möglichst transparent, das kommt natürlich darauf an, wie schlecht oder gut sie ist, aber möglichst transparent bewerten zu lassen, weil es natürlich auch so eine Eskalationsspirale dann doch gibt, ne? Also durch humanitäre Intervention oder der Möglichkeit dazu.
Das stimmt natürlich. Ne? Also in dem Moment, wo ich nicht gewährleiste, dass Informationen aus dem Land rausfließen, müssen dann die entsprechenden Entscheidungsträger mit den vorhandenen Informationen Entscheidungen treffen und die sind nicht immer im Interesse des dann betroffenen Staates, also insbesondere mit Blick auf die Schutzverantwortung, dass unter Bedingungen von massiven Menschenrechtsverletzungen, Genozid oder ähnlichen Eskalationen, dass dann natürlich die internationale Gemeinschaft durchaus mandatieren kann, dort zu intervenieren. Das habt ihr wahrscheinlich anderswo öfter auch schon diskutiert, ist natürlich immer auch wieder eine Auseinandersetzung im Sicherheitsrat. Dort müssen dann die entsprechenden Mehrheiten organisiert werden. Die Veto-Staaten müssen mit an Bord sein. Und es gibt die Eskalationsmöglichkeit. Die Frage ist halt, wie realistisch ist sie politisch im momentanen Klima? Wie oft wird der Sicherheitsrat hier eine Intervention mandatieren, wenn es zur Verletzung von Menschenrechten kommt. Und ich denke, dass das, was halt über vor allem Expertengremien oder über die Vertragsorgane abgedeckt wird, das wird nicht ausreichend da ein Mandat zu erhalten, dann muss wirklich massiv Menschenrechte müssen verletzt werden. Und wir hatten die Fälle in den letzten Jahren. Wir hatten die Syrien-Eskalation, wir hatten die Eskalation in Libyen. Ne? Jetzt in Äthiopien wird die Kämpfe sind schon wieder abgeklungen. Und nichtsdestotrotz gab es da keine Entscheidung des Sicherheitsrates. Also da werden bestimmt Bedenken geäußert, da werden alle Parteien irgendwie zur Einhaltung von Mindeststandards aufgerufen, aber dass es dann dazu kommt, das ist politisch oft heikel, ein Mandat zu erhalten und tatsächlich dann auch zu intervenieren.
Hat ja dann auch immer viel mit Interessen zu tun. Ne? Wer hat welches Interesse, welche Alliierte, gerade Syrien, denken wir an rote Linien, die überschritten wurden und Giftgas und es ist nichts passiert, weil es dann eben ein mächtiges Mitglieds- oder einen mächtigen Mitgliedsstaat gab, der gesagt hat, nö, das ist unser Alliierter und hier gibt es keinen Eingriff. Und das ist ja dann auch ganz spannend, ne? Wie da diese Diskrepanz wieder zwischen Anspruch und Wirklichkeit, da kommen wir dann irgendwie wieder zurück, dann doch besteht zwischen wir müssen Menschenrechte schützen und wir haben aber vielleicht andere Interessen.
Ja, ich glaube, es wird immer ein Problem sein, dass, also solange zwei der fünf ständigen Mitglieder eher nicht als lupenreine Demokratien anzusehen sind, die selber innerstaatlich mit sehr krassen Verletzungen der Menschenrechte agieren. Ich bin da politisch einfach sehr pessimistisch, dass sich das durchsetzen lässt, um ehrlich zu sein. Das ist einfach die derzeitige Lage, wie die Welt gebaut ist und wie auch der Sicherheitsrat gebaut ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Also es gibt auch durchaus, ich denke, wenn es zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt, kann ich mir vorstellen, dass auch der Sicherheitsrat sich da einigen kann. Es kommt halt eben ganz klar darauf an, wo der Konflikt oder die Verletzung stattfindet und inwiefern die dort betroffenen Staaten eben mit den Mitgliedern des Sicherheitsrates tatsächlich auch interessenpolitisch einfach verbandelt sind.
Vielleicht ganz kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast vielleicht jetzt zum ersten Mal hören oder noch nicht länger dabei sind, sollten wir vielleicht doch die Responsibility to Protect kurz erläutern. Ich versuche mich mal daran und ihr könnt ja gerne ergänzen. Also es ist ein ich würde es Prinzip nennen, ob das eine Norm ist oder nicht, da wird drüber diskutiert. Ich würde es ein Prinzip nennen. Und das Prinzip besagt, dass wenn Staaten ihre Verantwortung gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, also sie zu schützen, nicht nachkommen, kann die Verantwortung dafür der internationalen Gemeinschaft, und dann ist die Gemeinschaft besonders der Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen sind gemeint, übertragen werden. Und im Extremfall, das wäre dann, ich weiß gar nicht, ob man das als eine Sanktionsmöglichkeit beschreiben kann, aber das wäre dann eine sehr krasse Maßnahme im Gegensatz zu dem, was wir vorher besprochen haben, könnte eben dann der Sicherheitsrat feststellen, dass eine bestimmte Situation, in der sehr umfassend Menschenrechte verletzt werden, dass eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit ist. Und dann öffnen sich ihm wieder alle Möglichkeiten, die er zur Verfügung hat. Und das könnte bis dahin gehen, dass er nach Kapitel 7 oder Kapitel 6 auch eine UN-Friedensmission sozusagen in ein bestimmtes Land entsendet, um eben da Abhilfe zu schaffen und die Menschenrechte zu schützen. Genau, nur das als Erläuterung sozusagen nebenbei. Kann man das so stehen lassen oder habt ihr was zu ergänzen?
Ich habe nur so ein bisschen eine historische Einordnung noch zu ergänzen. Also ich glaube, im Kern hast du die Schutzverantwortung sehr schön dargestellt. Ich muss nur kurz nochmal, ich würde gerne hinterher schieben, das ist ja auch nicht, das ist ein recht neues Instrument. Das wurde erst 2005 tatsächlich verankert. Das ist so aus der Diskussion der 90er Jahre entstanden, als man vor allem eine hohe Anzahl von Bürgerkriegen oder zumindest militarisierten Konflikten in einzelnen Regionen, einzelnen Staaten gesehen hatte und das zu einer höheren Anzahl von tatsächlich Flüchtlingen und Asylsuchenden geführt hat. Ja, und das Dilemma ist dann, weil eben, wie wir schon jetzt zweimal darauf verwiesen haben, der Sicherheitsrat im Zweifelsfall sich nicht darauf einigen kann, zu intervenieren. Und auch die betroffenen Staaten natürlich nicht ihre Souveränität insofern aufweichen, als dass sie eine internationale Intervention einladen würden, also die Blauhelme irgendwie einladen zum Schutz der Zivilbevölkerung oder ähnliches. Ja, es kommt also zu einer massiven Verletzung von Menschenrechten, von vielleicht sogar physischer Integrität, Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung und die internationale Gemeinschaft muss zur Seite stehen. Ich glaube, Kofi Annan hat dann damals 98 schon gesagt, klar gibt es Souveränität, aber Souveränität ist nicht nur irgendwie die Ausübung von Macht gegenüber der Bevölkerung, sondern man hat auch eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung. Und damit hat er sich dann ein bisschen die Idee geebnet, dass man tatsächlich Interventionen auch rechtfertigen kann, weil eben die internationale Gemeinschaft eine Verantwortung dafür hat, dass ne, zumindest die, ja, das Überleben der Bevölkerung und der Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten ist. Eine spannende Diskussion. Also das war so nicht abzusehen in den 90er Jahren, aber hat sich sehr interessant entwickelt.
Ist ja auch so ein bisschen dem geschuldet, ne, was wir für Verbrechen an der Menschlichkeit dann so hatten. Ne? Also gerade Ruanda, Srebrenica, das massive genozidiale Verbrechen, die dann natürlich auch zu einem Umdenken geführt haben. Und gerade Kofi Annan war es ja damals, der im DBKO saß, als Ruanda geschah und dieses Genozidfax von Romeo Dallaire eben nicht entsprechend beantwortet hat und eben nicht das Mandat ausgeweitet hat oder dazu Anlass gegeben hat, sondern ermahnt hat, man solle beim Mandat bleiben nach Kapitel 6 und eben nicht weiter aktiv werden und einschreiten. Und dann ist der Genozid passiert und das ist ja auch so ein Lernprozess, so ein organisationaler, ne, den wir dann in den 90er Jahren einfach erlebt haben und der dann natürlich dann wahrscheinlich am Ende auch in dieser Responsibility to Protect gefußt ist. Das ist so eine ganz gute Entwicklung auch für die Organisation, glaube ich, dass man da als Forum dann doch tätig geworden ist und sich auf was geeinigt hat, damit das nicht nochmal passiert oder zumindest nicht in diesem Ausmaß passiert.
Ja, und ich finde dann immer ganz schön, diese verschiedenen Rechtsbezüge nochmal hervorzuheben. Dass all diese Diskussion um Schutzverantwortung, die kann ja eben nur zustande kommen, weil die Charta der Vereinten Nationen da irgendwie die Möglichkeit bietet, aber weil auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. So und so entwickelt sich im Menschenrechtsschutz über Jahrzehnte nach und nach weiter. Die Schutzverantwortung ist, glaube ich, wirklich der letzte Schritt. Wir reden hier von massiven Menschenrechtsverletzungen, insbesondere Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung. Und da greift sie dann. Da wird dann eben die Souveränität der betroffenen Staaten aufgeweicht. Sie wird nicht abgeschafft. Aber das ist natürlich nicht etwas, was sich auf andere Menschenrechtsverletzungen jetzt übertragen lässt. Also weil beispielsweise nicht die freie Presse eingeschränkt ist, weil es vielleicht zu einer Art von Unterdrückung von medialer Berichterstattung kommt, wird nicht die Souveränität der betroffenen Staaten aufgeweicht werden. Also das rechtfertigt auch irgendwann nicht. Das ist ein massiver Eingriff in die Freiheit, also in die Souveränität des Staates. Das wird nicht passieren bei vergleichsweise geringen, wenn nichtsdestotrotz schlimmen Menschenrechtsverletzungen.
Ich habe jetzt in den letzten Minuten schon immer versucht, so ein bisschen positive und eher so negative oder kritische Aspekte so rauszufiltern und habe da auch schon einiges gehört. Also zum einen, wir haben jetzt schon gesehen, es gibt einen Katalog an Menschenrechten und es gibt auch, wie gesagt, das Vertragswerk, das wir jetzt schon besprochen haben, aber Anspruch und Wirklichkeit fallen dann eben doch an relativ vielen Stellen auseinander. Und ein Thema, was mir dann immer so als nächstes quasi sich logisch ergibt, ist so die Frage nach Reformen oder irgendwie nach Initiativen, um den Menschenrechtsschutz zu stärken oder um vielleicht auch die Rolle der Vereinten Nationen zu stärken. Gestern habe ich mich mit Franziska auch kurz über einfach das Thema schon unterhalten. Und da hat Franziska angemerkt, dass Kofi Annan, korrigiere mich bitte Franziska, wenn ich es falsch wiedergebe, 2003 oder so gefordert hat, oder vorgeschlagen hat, dass man auch überlegen könnte, den UN-Menschenrechtsrat zu einem Hauptorgan der Vereinten Nationen zu machen. Ich habe kürzlich mal ein Buch zur Reform, also generell zu Reformen innerhalb der Vereinten Nationen gelesen und da wurde auch diese Forderung nochmal deutlich gemacht, dass man da vielleicht den Vereinten Nationen mehr Kompetenzen übertragen sollte. Gleichzeitig, dass du, Sören, finde ich, das politische Spiel, das man eben auch besonders gut im Sicherheitsrat beobachten kann, schon ins Spiel gebracht, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das solche Reformen schwierig macht. Aber hast du da eine Einschätzung oder kannst du irgendwie so Dinge beobachten, dass man versucht oder dass versucht wird, den Menschenrechtsschutz zu stärken?
Ja, also Reformdebatten der Vereinten Nationen sind auch vielzählig mit Blick auf die Menschenrechte. Tatsächlich ist ja der Menschenrechtsrat noch recht neues Organ. Das wurde ja tatsächlich erst 2006 eingeführt. Vorher gab es die Menschenrechtskommission, weil damals eben auch schon mit der Kommission oder mit Blick auf die Kommission verschiedentliche Probleme eruiert wurden und die sich nicht lösen ließen, also wurde ein neues Organ geschaffen. Der Menschenrechtsrat soll auch wieder reformiert werden, auch da gibt es ziemlich viele Probleme. Die Frage, da bin ich dann vielleicht auch sehr pessimistisch, ist, wie sich das tatsächlich realisieren wird, es zu einer Reform kommen. Denn, also natürlich könnte man darüber nachdenken, den Menschenrechtsrat irgendwie zu einem Hauptorgan der Vereinten Nationen zu machen. Aber was würde das in der Konsequenz bedeuten? Es würden also mehr Kompetenzen, mehr Durchgriffsrechte an den Menschenrechtsrat übertragen werden. Dort müsste es aber erstmal zu einer Einigung kommen. schwierig genug, dass irgendwie mit den politischen Realitäten 47 Mitgliedstaaten, dass das tatsächlich so einfach umsetzen ließe. Ich glaube, das andere Problem ist aber auch, sollte eine Aufwertung stattfinden, könnte das im Zweifelsfall zu einem massiven und reihenweisen Austritt aus den verschiedenen Vertragswerken führen. Ja, also in dem Moment, wo eine massive Sanktionsmöglichkeit droht, könnte ich mir vorstellen, dass Staaten, die insbesondere Menschenrechte vielleicht nicht ganz so oder ganz explizit nicht einhalten, dass die dann austreten werden. Weil in dem Moment, wo Sanktionen drohen, sei es irgendwie wirtschaftliche Sanktionen, sei es vielleicht sogar der Rausschmiss aus den Vereinten Nationen oder ähnliches, also Suspendierung, dann würde man davon vornherein austreten. Und was hat man dann gewonnen? Ne, dann hat man, die Konsequenz wäre dann, dass bestimmte Staaten nicht mehr Teil des Organs sind, nicht mehr Teil des Diskurses und dass man dann eben nicht dafür sorgen kann, über ne, das langsame Mahlen der Mühlen irgendwie dahin kommt, dass sich Menschenrechtsschutz oder Menschenrechte sukzessiv verbessern. Es gibt, ich denke, tatsächlich viele kleinteiligere Reformvorschläge, die man irgendwie bedenken kann. Ich glaube, ein massives Problem, das wir in den letzten Jahren sehen, ist die völlige Überlastung der verschiedenen Vertragsorgane. Ja, also ich hatte vorhin schon gesagt, für jedes Vertragswerk, sei es die Folterkonvention oder die Behindertenrechtskonvention, gibt es ja ein eigenes Vertragsorgan. Über diese verschiedenen Review-Verfahren, wo man dann einen Bericht erstatten muss, wird dafür gesorgt, dass auch alle Staaten sich wirklich daran halten. Aber das ist ein Riesenprozess. Das Berichtswesen muss irgendwie tatsächlich durchgeführt werden, das muss dann übersetzt werden, das muss dann ausgehandelt werden. Das ist sehr, sehr langwierig. Und das Problem ist, es gibt 10 verschiedene Vertragsorgane. Das heißt, für jedes Vertragsorgan gibt es ein eigenes Verfahren, gibt es eigene Standards, wie so ein Bericht aussehen muss, wann der eingehalten wird. Das heißt, das ist eine riesen Maschinerie, die dahinter läuft. Und da denke ich, gibt es verschiedene Vorschläge, wie man das Verfahren straffen kann, wie man es vereinheitlichen kann, damit insbesondere auch vielleicht Staaten, die nicht so die massiven Kapazitäten haben, das Berichtswesen schnell mal durchzuführen, dass die eine Chance haben, das tatsächlich zu schaffen. Also man darf nicht alles mit Deutschland vergleichen, wo eine riesige Bürokratie, eine sehr effektive Bürokratie auf Bundesebene dafür sorgt, dass man dieses Berichtswesen tatsächlich erhalten kann. Aber stellen Sie, man müsste sich vorstellen, wenn man ein kleines Land mit wenig Ressourcen ist, ich denke an so Inselstaaten, kann werden beispielsweise. Ne, da muss auch nicht mal die Menschenrechtslage schlecht sein, aber dieses, was das Verfahren bedeutet, wie man das umsetzen kann, ich glaube, das wäre schon ein großer Gewinn. Und das muss man auch an dieser Stelle immer wieder unterstreichen, die vernünftige Finanzierung des Menschenrechtsregimes ist eine Grundvoraussetzung, dass das dazu führen kann. Also wir haben dieses Jahr tatsächlich darüber diskutiert, ob einzelne Sitzungen zum Berichtsverfahren nicht stattfinden können, weil einfach die Ressourcen seitens der Vereinten Nationen nicht gegeben sind. Also mindestens die finanziellen, materiellen Ressourcen müssen bereitgestellt werden, damit da Übersetzerinnen vor Ort sein können, damit irgendwie tatsächlich das Gutachterverfahren oder das Berichtsverfahren stattfinden kann. Dass die Expertinnen eingeflogen und dann diese 2 Wochen in Genf zusammensitzen und die Menschenrechtslage in der Welt diskutieren können. Aber da über dieses Level reden wir ja zum Teil auch schon. Und ich glaube, da muss wirklich Finanzierung sichergestellt werden, im besten Falle ausgeweitet werden und die Vertragsorgane müssen mit mehr tatsächlich Kapazitäten in Form von MitarbeiterInnen ausgestattet werden, damit das möglichst effektiv und schnell laufen kann. Also ich glaube, das sind so, wir können über große Reformen, das Aufwertung des Menschenrechtsrates hin zu einem Hauptorgan reden. Das ist sicherlich auch persönlich von mir unterstützt, halte ich für politisch schwer umsetzbar. Ich denke, dass man an diesen kleinen Stellschrauben schon sehr, sehr viel mehr erwirken kann, was zumindest effektiveren Schutz der Menschenrechte ermöglicht.
Und wenn wir den Blick jetzt mal so ein bisschen über die Vereinten Nationen hinaus setzen oder werfen, du hast ja kürzlich ein Buch geschrieben, zusammen mit Jana Panke und Anna Starkmann, über Comparing Regional Organizations. Wir haben jetzt schon darüber besprochen, welche Hindernisse es so für die Vereinten Nationen im Menschenrechtsschutz gibt und der Impuls kommt maßgeblich meist natürlich von den Vereinten Nationen, aber für die praktische Umsetzung braucht es ja auch noch irgendwie andere Akteure, ne? Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick in den ganzheitlichen Ansatz geben. Wer sind denn so die regionalen Akteure und Organisationen, die im Menschenrechtsschutz eben auch noch tätig sind?
Genau. Ich mache kurz einmal nur eine kleine Unterscheidung, was der Unterschied zwischen einer internationalen und einer regionalen Organisation ist. Das führt leider immer wieder zu tatsächlich Unsicherheiten und Missverständnissen. Also wir haben global tätige internationale Organisationen, wie beispielsweise die Vereinten Nationen, die alle 193 Staaten zusammenbringt und anerkennt. Und dann gibt es aber auch noch internationale Organisationen, die eher regional tätig sind, beispielsweise in Europa, in Afrika, Lateinamerika und Asien. Und die werden dann als regionale Organisationen bezeichnet. Also eine kleinere Gruppe an Staaten, oftmals geografisch definiert. Und die haben tatsächlich eine sehr zentrale Rolle im internationalen Menschenrechtsschutz, weil neben den in verschiedenen Organen und Vertragswerken der Vereinten Nationen haben auch diese regionalen Organisationen über die vergangenen 70, 75 Jahre eine große Anzahl an verschiedenen Menschenrechtsdokumenten entwickelt und weiterentwickelt. Und ich nenne jetzt mal einzelne Beispiele, um das kurz zu verdeutlichen. Es gibt eine Organisation der amerikanischen Staaten, die im Grunde alle amerikanischen Staaten bis auf Kuba zusammenbringt. Und was viele nicht wissen, ist, dass die OAS tatsächlich die erste internationale Organisation oder regionale Organisation war, die internationalen Menschenrechtsschutz rechtlich verankert hat. Also es gibt eben die amerikanische Erklärung der Menschenrechte und der Pflichten und sie haben dann von 1948, ich glaube 7, 8 Monate, bevor die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde, das ist das erste regionale und damit erste internationale verbindlich für Rechtsdokument geschaffen. Dann gibt es, das kennen wir ganz oft, den Europarat. Der Europarat hat die Europäische Menschenrechtskonvention verabschiedet, schon damals 1950, genau, und über verschiedene Zusatzprotokolle das entwickelt. Wir haben in Afrika die Organisation Afrikanischer Staaten oder heute Afrikanische Union, die im Jahr 1981 die Afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker verabschiedet hat. Wir haben auch in Südostasien verschiedene Menschenrechtskonventionen. Ich habe jetzt kurz das Blitzlicht auf drei Organisationen gesetzt. Was wir zeigen können in dem Buch mit Diana Panke und Anna Starkmann, ist, dass tatsächlich Menschenrechtsschutz in einem Großteil der Regionalorganisationen verankert ist. Nicht alle haben diese breiten Charta oder Dokumente, aber nichtsdestotrotz haben verschiedene regionale Organisationen über Zeit Teile des Menschenrechtsschutzes in ihren Grundlagenverträgen irgendwie verankert. Also auch beispielsweise die Europäische Union im Jahr 2001 mit der Europäischen Grundrechtecharta, die dann seit dem Lissabonner Vertrag beispielsweise Teil des EU-Grundlagenwerksvertrags ist, Primärrechts. Ich unterstreiche das nur so und habe das jetzt mal in der Breite ausgeführt, weil natürlich der Schutz und die Förderung von Menschenrechten nicht allein den Vereinten Nationen obliegt und den verschiedenen Organen dort, sondern dass es eine Vielzahl an verschiedenen internationalen, regionalen Organisationen gibt, die sich damit auseinandersetzen. Der Unterschied ganz oft zwischen der UN-Ebene und den regionalen Menschenrechtssystemen ist die Durchsetzbarkeit und die Sanktionierung. Also in allen drei Beispielen, die ich vorhin aufgezählt habe, die OAS, der Europarat und die Afrikanische Union, gibt es mindestens Menschenrechtskommissionen, die die Überprüfung der Einhaltung gewährleisten, oft auch Gerichtshöfe, die tatsächlich Fehlverhalten sanktionieren können. Also wir haben hier die Chance, über Gerichtsverfahren Recht durchzusetzen und Staaten dazu zu zwingen, sich an bestimmte Rechte zu halten. Also entweder über finanzielle Sanktionierungen oder eben über mögliche Suspendierungen bei systematischen und nachhaltigen Verletzungen von Menschenrechten. Also hier gibt es so ein bisschen eine Aufgabenteilung, ne? Während die Vereinten Nationen eben nicht die Möglichkeit hat, durchzusetzen, aber oft, sagen wir mal, rechtsentwickelnd oder programmatisch vorgeht, sind eben die regionalen Menschenrechtsorgane oft eben auch für die Sanktionierung und Durchsetzung zuständig.
Mich würde dabei interessieren, die Dynamiken, die da entstehen können. Also wir hatten ja jetzt auch vor ein paar Minuten über Probleme im Bereich des Menschenrechtsschutzes, besonders auf Seiten der Vereinten Nationen gesprochen, Finanzierung, Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten etc. Kannst du, also nach deiner Einschätzung zumindest, beobachten, dass quasi die regionalen Systeme dazu beitragen, das globale System zu stärken? Oder gibt es da vielleicht auch häufiger, was ich mir eben auch vorstellen könnte, Widersprüche und Doppelungen, die das Ganze dann nochmal komplizierter machen? Du hast vorhin mal das Beispiel Kap Verde zum Beispiel angeführt, dass dann so vielleicht, also ich versuche das gerade sehr simpel zu denken, aber ein Staat dann an 5, 6 verschiedene Gremien berichten muss sozusagen und der Aufwand dadurch eigentlich noch mehr steigt. Also siehst du, dass man sich gegenseitig wirklich hilft im Sinne von einer Partnerschaft? Ich kenne das auch aus dem Bereich der Friedenssicherung, wo die Vereinten Nationen eben sehr stark mittlerweile auf Partnerschaften setzen oder zumindest den Diskurs in die Richtung verschieben. Ist das im Bereich der Menschenrechte ähnlich, dass man partnerschaftlich zusammenarbeitet oder gibt es eher Überschneidungen und vielleicht auch Konflikte?
Ich würde sagen, dass vor allem Überschneidungen und Konflikte vorherrschen. Das ist aber nichtsdestotrotz natürlich Verbindungen zwischen den vereinzelten Organen und Akteuren gibt. kann das mit einzelnen Beispielen unterfüttern. Ne? Beispielsweise hat die Arabische Liga ein ganz eigenes Menschenrechtsregime erbaut, aber nicht unbedingt mit dem tatsächlichen Ziel, Menschenrechte zu schützen, sondern vor allem als Mittel gegen den Eingriff von außen durch die Vereinten Nationen. Ne? Weil in dem Moment, wo man ein eigenes regionales Regime hat, kann die Argumentationslinie sein, wir klären das intern. Wir klären das in der Region und erst wenn wir es dann nicht schaffen, kann das globale Regime eingreifen. Also ne, das führt schon durchaus zu Konflikten. Es gibt ganz viele Spannungen. Ich teile total deine Einschätzung, dass das natürlich weitere Doppelungen sind, die einfach vor allem zu Belastungen der betroffenen Staaten führen. Also sei es dann über die mehrfache Berichterstattung, das mehrfache Entsenden von ExpertInnen und ähnlichen Prozessen. Ja, das stimmt, wobei natürlich das Berichtsverfahren auf der regionalen Ebene etwas anderes ist als auf der globalen Ebene. Das muss man schon noch unterstreichen. Ich würde aber auch trotzdem sagen, dass es hier so Lerngemeinschaften und Austauschmöglichkeiten gibt, die durchaus wiederum zu einem besseren Schutz insgesamt der Menschenrechte beitragen. Also es gibt jetzt zunehmend Forschung dazu, wie die verschiedenen Menschenrechtsorgane miteinander interagieren, Austausch suchen, sich darüber tatsächlich informieren, wie Entscheidungen zustande kamen, mit welchen Argumentationslinien, um eben dafür zu sorgen, dass die rechtliche Auslegung, die Interpretation der Vertragswerke tatsächlich einheitlicher wird. Also es ist nicht unbedingt mit dem Ziel, einheitlicher zu werden, aber dadurch, dass man sich darüber austauscht, dass man die eigenen Argumentationslinien darlegt, kommt es dazu, dass es zu einem ja, gemeinsamen Verständnis von was und wie wir sollten Menschenrechte durchgesetzt werden. Das schon. Ich glaube, man kann sicherlich trotzdem darüber nachdenken, ob man die partnerschaftliche Zusammenarbeit, die Kooperation, Koordination der einzelnen Regime durchaus noch stärken könnte. Ne, über Formen der, das, ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil was ich nicht sehe, ist, dass bestimmte Kompetenzen abgegeben werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich zu einem strafhierarchisch organisierten Prozess wird, wo wirklich das globale Regime ganz am Ende steht und vorher müssen alle anderen Instanzen ausgeschöpft werden. Also dass man über national, regional, dann zu der internationalen Ebene kommt. Sowas wird nicht passieren. Aber dass man zumindest trotzdem versucht zu stärken, vielleicht ja, den schwierig, aber das zu stärken, das kann man sich durchaus sollte man sich vornehmen und versuchen anzugehen.
Das ist ja auch generell, also das klingt zumindest, finde ich, sehr plausibel, wenn man sich mit den Vereinten Nationen beschäftigt und auch so die Strukturen dann genau von der globalen Ebene bis zum Teil runter dann zur lokalen. Und gleichzeitig gibt es ja immer dieses, die Kohärenz und Stringenzbemühungen, also alles genau, man kann es vielleicht nicht streng hierarchisch organisieren, aber so, dass man eben Überlappungen vermeidet oder abbaut und da sich gegenseitig stärkt, sozusagen eher. Aber für mich war das, ist das sehr interessant, weil ich eben, Menschenrechtsschutz ist jetzt nicht mein Hauptbetätigungsfeld und diese Diversität sozusagen an verschiedenen Mechanismen, Verfahren und Gremien, also in meinem Kopf stelle ich mir gerade so eine riesen Karte vor mit ganz vielen Knotenpunkten und überall irgendwo beschäftigt sich eine regionale Organisation oder die globale Organisation wie die Vereinten Nationen, aber sicherlich auch Staaten und besonders auch nicht staatliche Akteure, über die wir heute nicht gesprochen haben, auch mit den Vereinten Nationen, mit den Menschenrechten, sorry. Und da, also die Komplexität ist, hast du mir nochmal schön vor Augen geführt. Das finde ich wirklich sehr interessant in dem Bereich.
Ja, es ist tatsächlich ein komplexes System, aber es ist nicht undurchdringbar. Ich denke schon, dass man, wenn man in das Zentrum setzt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die verschiedenen Vertragswerke und dann dazu eben noch denkt, dass es auch eine regionale Komponente gibt, dann hat man das Grundgerüst des Menschenrechtsregimes durchaus erstmal begriffen. Und dann kann man sich natürlich mit einzelnen spezifischen Abkommen oder einzelnen Organen noch stärker befassen und dann wird die Komplexität größer. Das ist, also je mehr man lernt, umso schwieriger und komplexer wird es. Das ist keine Frage. Aber es gibt viel zu entdecken. Es ist spannend auch, wie die Organisationen miteinander kooperieren. Also du hast meine Doktorarbeit vorhin kurz irgendwie erwähnt. Das ist schon irgendwie ganz interessant zu sehen, wie Organisationen voneinander lernen, von den Erfahrungen anderer Organisationen, wie dann auch solche Vertragswerke zustande kommen. Wenn man versucht nachzuzeichnen, warum denn beispielsweise die afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker eben ganz explizit auch die Rechte der Völker mit einbedingt. Und wie das zustande kommt, wie sich solche Menschenrechts Vertragswerke angeeignet, lokalisiert, nennen wir das ganz gerne auch werden. Das spricht an so an lokale Maßnahmen, an das Verständnis von Zusammenhalt, Solidarität angepasst werden. Das Menschenrecht ist ein sehr dynamisches Feld. Und wenn es jetzt komplex ist, würde ich vermuten, dass es auch in den nächsten Jahren nur noch komplexer wird. Es werden neue Themen in die Menschenrechtsdiskussion eingeführt werden. Wir werden Menschenrechte neu denken müssen, weil die Probleme, die wir vor 75 Jahren hatten, sind heute noch da, aber es sind eine Vielzahl anderer, neuer Herausforderungen hinzugekommen, die es auch irgendwie mitzudenken gilt bei Menschenrechtsschutz. Und ich sage jetzt nur zwei, drei Sachen. Aber denken wir an Klimarechte, denken wir an das Zugang zu Wasser, denken wir an Menschenrechte im Zeitalter der Digitalisierung oder denken wir vielleicht auch irgendwann einfach über Menschenrechte, die eben nicht nur staatliche Akteure betreffen, sondern vielleicht auch wirtschaftliche Akteure, große Firmen. In Deutschland diskutieren wir gerade das Lieferkettengesetz. Also man kann gerne Menschenrechte ganz, ganz unterschiedlich denken. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren auch weiterhin zeigen, dieses System weiterzuentwickeln und an die Herausforderungen der jeweiligen Zeit anzupassen.
Ja, super.
Mach du gerne, Franzi.
Ich wollte nur sagen, dass es ein super spannender Ein- und Ausblick ist, glaube ich, für uns. Ne? Das ist so ein guter finaler Remark, um zu sagen, wir haben da noch ganz viel vor uns, was Menschenrechte betrifft, in ganz vielen einzelnen Tätigkeitsbereichen. Und jetzt wolltest du aber, glaube ich, Steve, noch einen Werbeblock einfliegen lassen, bevor wir dann zum Ende kommen, oder?
Genau, der große Werbeblock. Also erstmal nochmal, bevor ich zum Werbeblock komme, vielen Dank, Sören. Ich finde, das war gerade einfach auch ein schönes Schlusswort sozusagen. Es war ein guter Punkt, um zum Ende zu kommen. Und für alle, die sich weiter mit dem Thema beschäftigen wollen und vielleicht auch der Arbeit der DGVN in dem Bereich Menschenrechte folgen wollen, möchten wir an der Stelle auf den Podcast des DGVN-Generalsekretariats aus Berlin verweisen. Der hat den Titel, ich hoffe, es ist richtig, UN gefragt. Und dort wird eine Podcast-Reihe gestartet, in der sich mit den Menschenrechten beschäftigt wird. Also wir haben heute versucht, so ein bisschen das Thema einmal in einer relativ knappen Zeit, dieses Riesenthema, wie hoffentlich deutlich geworden ist, zu bearbeiten und so ein paar, Schneisen einfach in das Thema zu schlagen und so ein paar Richtungen klar zu machen. Aber in der Podcast-Reihe wird da sicherlich viel mehr Raum und Zeit sein, um auf bestimmte Fragen weiter einzugehen. Deshalb möchten wir da sehr gern darauf verweisen und hoffen, dass ihr und sie einschalten und draufklicken und sich den Podcast anhören. Und ansonsten wird es von uns natürlich weitere Folgen geben. Vielen Dank an Sören Stabel, an Franziska. Ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen möchtet.
Ja, und danke auch an dich, Steve, natürlich für deine grandiose Moderation des Ganzen.
Und ich möchte mich ebenfalls nochmal bedanken für das nette Gespräch und für die Einladung.
Vielen, vielen Dank auch nochmal an dich und einfach an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal beim UN-Hörbar-Podcast.
Tschüss.
Das reicht dann auch, oder? Ja, tschüss. Ja, genau.
UN-Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast@dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.